Der Steinkohlenbergbau ist Geschichte. Trotz der mühsamen Arbeit unter Tage denken die Kumpel gerne an die Zeit zurück. Auch an den Zusammenhalt und das Füreinander einstehen. In vielen Bergmannskellern schlummern Dinge, die an die Zeit und Bergmannstradition erinnern. So auch bei Dieter Böhl, einem ehemaligen Gewerkschaftssekretär der IGBCE. Besonders sammelt er alles, was mit der Zeche Rhein-Preußen zu tun hat.
Bei mir geht es darum, Erinnerungen festzuhalten, um an den Bergbau zu erinnern, beziehungsweise auch bestimmte Sachen von Rhein-Preußen nochmal aufleben zu lassen. Viele würden sagen, was ein Blödsinn.
Doch Harald Hau durfte einen Blick darauf werfen und hat einiges über die Sammelleidenschaft und anderes mehr erfahren. Gute Unterhaltung und Einblicke in den Bergarbeiteralltag wünsche ich und mein Name ist Christel Kreischer. Alles, was mit der Zeche Rhein-Preußen zusammenhängt, weckt das Interesse von Dieter Böhl. In Mörs-Hochstraß ist das Fördergerüst von Schacht 4 der letzte übertägige Zeuge des einstmals so ertragreichen Rhein-Preußen-Bergbaus. Die Erfolgsgeschichte begann 1851 mit ersten Probebohrungen durch den Duisburger Unternehmer und geheimen Kommerzienrat Franz Haniel. Bis in die 1990er Jahre wurde das schwarze Gold aus dem 93,5 Quadratkilometer großen ersten linksrheinischen Grubenfeld gefördert. Insgesamt waren 9 Schächte nötig, um das gigantische Areal zu erschließen. Zum Vergleich, das Feld der Zeche Zollverein in Essen, der ersten Haniel-Zeche, umfasste beispielsweise nur 13,8 Quadratkilometer. Fast 50 Millionen Tonnen Kohle förderte der Schacht 4 zwischen 1904 und 1962 zutage. Bis zu 3000 Bergleute fuhren hier täglich ein. Heute ist es ein Industriedenkmal, dokumentiert die Geschichte der Anlage und vermittelt den Besuchern lebendige Eindrücke vom Arbeitsalltag der Kumpel. Die Schachtanlage 5 in Mörs-Utfort war nicht nur der größte Standort der Gesamtanlage. Neben der Kokerei lagen hier auch Veredelungsanlagen, unter anderem eine Anlage zur Benzingewinnung. Neben Benzin wurden früher zum Beispiel Schmieröle und Pharmaziegrundstoffe erzeugt. Der Betonförderturm wurde 2003 abgerissen. Die erhaltene Waschkau und einige Zechengebäude sind heute Teil des Eurotech-Technologieparks. Nur 2 Beispiele einer gelungenen Nachnutzung der Rhein-Preußen-Zechen. Das war nur ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Rhein-Preußen-Zechen am linken Niederrhein. Doch die lebensnahen Geschichten können die ehemaligen Bergleute erzählen, wie Dieter Böhl. Doch dazu gleich mehr.
Harte Arbeit Tag für Tag, doch du bist aus einem ganz besonderen Holz. Kumpel sein war niemals leicht, aber darauf warst du dein ganzes Leben stolz. Standest immer deinen Mann 1000 Meter tief im Schacht. Freundschaft, Mut, Zusammenhalt in tiefer, dunkler Nacht. Niemand fragt, wie du dich fühlst, es geht abwärts, nicht bergauf. Was von dir noch übrig bleibt, ist nur der Gruß Glück auf. Tausend Feuer sind erloschen, die Förderräder stehen still, die Kauen sind leer und der Puls aus Erz und Stahl schlägt schon lange Zeit nicht mehr. Tausend Feuer sind erloschen und wo Gras und Blumen blühen, war einmal ein Schacht, schwarzes Gold aus seiner Tiefe, hat das Land mal groß gemacht. Tausend Feuer.
Kohle abgebaut wurde auf Schacht 4 in Mörs-Hochstraß in einer Tiefe auf einer Sohle von 600 Metern. Doch um einen Eindruck von der Arbeit unter Tage zu bekommen, reichen hier nur wenige 100 Zentimeter, wie Dieter Böhl, unserem Moderator Harald Hau, augenzwinkernd verrät.
Dieter Böhl geht jetzt nach unter Tage. Dieter, wie tief gehen wir jetzt runter?
Wir fahren die 255 Zentimeter Sohle an.
Wir kommen jetzt vorbei an den ersten Schildern Rhein-Preußen. Das scheint ein Rhein-Preußen-Schacht gewesen zu sein hier, oder ist er immer noch? Die ersten Mützen sehe ich und BAN, Rhein-Preußen, Feuerwehr, Werkfeuerwehr. Wir sind jetzt unten hier, hier ist die Schachtglocke, wenn ich das so richtig sehe, Dieter Böhl. Dann fang mal an, ja, die Schicht zu eröffnen.
Ja, normalerweise geht das elektrisch, aber so weit bin ich nicht. Das müssen wir dann eben so machen.
Also drei Schläge heißt, da steht ihr hängen.
Wir fahren jetzt runter und kommen jetzt hier unten an der Sohle an. Man kann jetzt in das Feld reingucken, in die Strecke reingucken. Und wenn wir dann das zur Seite machen.
Ja, wir machen jetzt zur Seite das Schachttor. Es öffnet sich etwas wirklich Einzigartiges, glaube ich, was es hier in Mörs so selten gibt. Lass uns mal durchgehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Hier kommen wir in eine Strecke rein.
Also zur Begriffsbestimmung für die Hörerinnen und Hörer, erläutert es vielleicht mal, Glück auf ist ja der Gruß. Was ist denn eine Strecke?
Strecke ist jetzt da, wo man zu seinem Arbeitsplatz hinkommt. Und hier haben wir einen Türstockausbau, das mit Verzugsmatten alles aufgebaut. Und hier hängt einiges drin, was man unter Tage braucht, vom Eintonner Hubzug bis Grubentelefon. Verschiedene Ketten vom Schachthauer, die Lederjacke. Und wenn man rauskommt, steht der Kumpel da, der den Bohrhammer in der Hand hat, um zu arbeiten.
Jetzt ist man ja erschlagen erstmal von dieser Vielfalt der Utensilien. Gibt es hier eine Inventarliste, dass du auch weißt, was wo steht und was du für Dinge hast? Also vieles ist ja erworben, vieles ist vielleicht auch geschenkt worden. Kannst du auf Anhieb sagen, ungefähr welche Werte du hier hast, wie viele Inventarien?
Also die Inventarliste ist oben im Kopf. Die wird zurzeit erstellt mit allen Bereichen dabei. Bei mir geht es nicht um Werte. Bei mir geht es darum, Erinnerungen festzuhalten, um an den Bergbau zu erinnern, beziehungsweise auch bestimmte Sachen von Rhein-Preußen nochmal aufleben zu lassen. Viele würden sagen, was ein Blödsinn. Hier habe ich ein Ölkännchen. Das ist aus einer Dosenmilchdose in den 50er Jahren erstellt worden, weil man nichts hatte. Und das ist eines, das ist nicht kostbar, aber ist Erinnerung an Rhein-Preußen.
Also praktisch ein Original, wenn man es mal so sieht. Wenn man jetzt mal zurück zu den Anfängen geht, jetzt sind wir ja schon mitten im Geschäft hier sozusagen. Dieter Böll, du bist herkunftsmäßig woher? Was hast du gelernt? Was hast du mal beruflich gemacht? Zu deinem weiteren Hobby kommen wir später nochmal.
Also ich habe 1968 meine Lehre auf Rheinpreußen angefangen, auf Schacht 9. Dort habe ich Starkstromelektriker gelernt. Aus gesundheitlichen Gründen durfte ich nicht nach Untertage, bin Übertage geblieben. Habe dort dann Elektriker im Übertagebereich gemacht. Irgendwann dann mal Betriebsrat geworden und dann eben ja, bis zur Schließung auf Rheinpreußen.
Deswegen hängt ja das Schild Betreuungsbüro und man sieht ja viele Dinge, die hier hängen. Unter anderem auch ein Rhein-Preußen-Trikot sehe ich. Also das ist auch für mich was Neues, obwohl ich in Moers, Meerbeck Fußball gespielt habe. Das kenne ich noch nicht. Und ihr hattet ja auch auf Rhein-Preußen eine starke Betriebssportgemeinschaft, wenn ich mich noch recht entsinne, mit Tennis, mit Fußball, mit was sonst noch.
Betriebssportgemeinschaft Rhein-Preußen. Die haben Sportbetrieben wie zum Beispiel Tennis oder Laufen oder auch Skatspielen. Die waren fleißig und ist auch nach der Schließung von Rhein-Preußen noch lange aktiv gewesen.
Ja, Rhein-Preußen hatte ja immer die Haarnilfarben, hat sie ja immer noch. Rhein-Preußen geht ja vielen nicht aus dem Kopf, grün-weiß. Rhein-Preußen hat einen Mythos aufrechterhalten, den andere Schachtanlagen so nicht aufrechterhalten konnten. Warum auch immer nicht. Was ist das Besondere an Rhein-Preußen? Die vielen Schachtanlagen, die Größe, es war ja mal mit die größte Schachtanlage überhaupt im Verbund mit Rheinland. Was ist das Besondere an Rhein-Preußen?
Rhein-Preußen war ein Familienpütt. Wo die Schließung anstand, war der WDR da und hat gesagt, Familienpütt, weil eben Opa, Onkel hier gearbeitet haben. Nein, Familienpütt war, weil man füreinander eingestanden ist. Als Beispiel, ein Schachtauer hat sich beide Hände verletzt und war im Begriff, seine Wohnung zu renovieren, weil er heiratet. Und die Schachtauer haben ihm geholfen. Nach der Nachtschicht sind die hin und haben dann die Wohnung aufgearbeitet und fertig gemacht, dass er vernünftig heiraten konnte und einziehen konnte. Das ist eben füreinander einstehen.
Rhein-Preußen ist ja fast gleichzusetzen mit Meerbeck. Vor kurzem war noch ein Ehrenamtsfest auf dem Schulhof der Barbara-Schule. Man merkt, da ist immer noch eine Verbundenheit auch bis heute noch da. Wie kann man das erklären?
Wir haben zum Beispiel nächste Woche ein Treffen der Übertageleute von Rhein-Preußen. Dort treffen sich Leute vom Übertagebetrieb und das machen wir jetzt schon seit Jahren. Corona hat das ein bisschen einschlafen lassen, aber sind jetzt wieder aktiv und auch Übertageleute können Kohle schicken.
Dieter Böges, hast du ja vorhin erzählt, was vom Fernsehen. Jetzt vor kurzem war ein Bericht über die Siedlung Moers-Merbeck und dann bist du auch mit ins Spiel gekommen. Was ist denn hier in deinem Untertagebereich abgelaufen?
Ja, wir haben alles uns angeschaut und ja, das Fernsehteam war begeistert, viele Sachen so zu sehen, hautnah und auch anfassen zu können. Und es war schwierig, von den ganzen Objekten irgendwas rauszusuchen, wo man jetzt was draus macht. Es war echt interessant.
Hobbys sind ja oft männerbezogen. Was sagt denn deine Frau zu deinem Keller hier? Es geht ja im Grunde um Raum verloren für Waschmaschine, für... sie schüttelt mit dem Kopf. Frau Böhl.
Glück auf. Ja, dieser Raum war früher für die Jungs, für unsere Jungs. Da hatten die ihre Werkbänke stehen. Und als so das Interesse von jedem Einzelnen abgegangen ist von der Werkbank, wurde dieser Raum frei. Und da habe ich zum Dieter gesagt, alles, was hier im Haus verteilt ist vom Bergbau, kommt hier rein. Denn ich bin dritte Generation Bergmannstochter und stolz drauf.
Wer wischt denn hier Staub?
Keiner. Unter Tage ist auch keiner, der Staub wischt.
Beate Böhl. Jetzt, Dieter Böhl, du warst ja nicht nur im Bergbau, du warst auch gewerkschaftlich sehr stark engagiert. Wir haben gerade gehört, Betriebsrat, IGBCE und damals noch IGBE, also Industriegewerkschaft Bergbau Energie. Hast du in dem Zusammenhang noch ein besonderes Amt gehabt oder einen besonderen Beruf ausgeübt oder eine besondere Tätigkeit?
Ich war bei der damaligen IG Bergbau und Energie in der Abteilung Organisation. Wir haben die ganzen Demonstrationen hier auch mit organisiert. Das größte Teil, was wir, den größten Bereich, den wir gemacht haben, war die Menschenkette durchs Ruhrgebiet von Neukirchen-Vluyn nach Lünen. Die Strecke könnte ich jetzt teilweise noch nachts im Schlaf aufzählen, weil die Strecke habe ich ausgearbeitet. Und das war schon interessant. Vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit den einzelnen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort und der damaligen Unterstützung der Bevölkerung, das war schon toll.
Da gab es den Bezirk Moers noch. Mittlerweile ist der Bezirk Moers, also hier zumindest die Niederlassung in Moers, ist aufgelöst. Jetzt geht man nach Duisburg gegangen. Mittlerweile gibt es auch den Bezirk Niederrhein. Ja. Auch da sieht man, dass eben halt vieles zusammengestrichen wird. Hast du nicht auch noch mal irgendwo in der Rosenau oder auf der Rosenau gearbeitet?
Die Mitglieder der jetzigen IGBCE, wenn sie Rentner sind oder im Vorruhestand sind, dürfen 10 Tage kostenlosen Urlaub auf der Rosenau machen. Rosenau ist in Königswinter bei Bonn. Und da war Beate und ich 8,5 Jahre die Chefs vor Ort.
We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man's dollar. My daddy worked all night in the Van Leer coal mines. All day long in the field hoeing corn. Mommy rocked everything would start all over come break of morn. Daddy loved and raised their kids on a miner's pay. Mommy scrubbed our clothes on a washboard every day. Why, I've seen her fingers bleed to complain there was no need. She'd smile in Mommy's understanding way. In the summertime we didn't have shoes to wear, but in the wintertime we'd all get a brand new pair. From a mail order catalog, money made from selling a hog, Daddy always managed to get the money somewhere. Yeah!
Dieter Böge, jetzt nochmal kurzer Schlenker. Du hast nicht nur den Bergbau als Hobby behalten, sondern du warst auch mal im Karneval ganz aktiv, bist vielleicht noch aktiv. Ich sehe gerade hier noch eine große Karnevalsmütze. Sagt man Mütze dazu?
Kappe. Ja, davon gab es 11 Stück. Und zwar im pfälzischen Bereich. Da gab es ja keinen Bergbau, aber nach der Fusion haben dort sich Ortsgruppen gebildet. Und da hat eine Ortsgruppe ein Karnevalskomitee gegründet und haben eine IGBCE-11er-Gruppe aufgestellt. Auch die sind älter geworden und haben es dann wieder aufgegeben. Und eine von den 11 Kappen hängt jetzt bei mir im Keller.
Jetzt könnte man sagen, nicht, dass ich jetzt unverschämt sein will, du hast zweimal an einer Kappe. Es gab ja früher die Lederkappen unter Tage, die ja später zu den Helmen wurden. Du hast ja verschiedene Helme hier oben, auch Grubenwehrhelme sehe ich. Du siehst, da ist sogar eine Kappe, guck mal an. Und dann hast du die verschiedenen Helme hier, die verschiedenen Farben, Untertagefarben. Die Schlosser hatten eine andere, wie die Elektriker. Der Steiger hatte in der Regel den weißen Helm auf. Jetzt sehe ich hier außer der Kappe, der Karnevalskappe, keinen Orden. Der passt hier wahrscheinlich auch nicht rein. Hast du denn noch Orden irgendwo in der Schublade liegen oder an der Wand hängen? Oder wir wollen ja nicht das Helau, das dir ja jahrelang am Herzen gelegen hat. Was hast du überhaupt gemacht im Karneval?
Ich war im Anfang überall mit dabei beim Wagenbau. Ich habe das Schlossballett mit unterstützt und nachher war ich jetzt ungefähr 11 Jahre Präsident der Karnevalsgesellschaft Fidelio. Und aus gesundheitlichen Gründen habe ich das Amt dann abgegeben. Aber Orden gibt es auch von der Rosenau. Das war zum Beispiel der letzte Orden, den wir auf der Rosenau, Beat und ich, denn dort gemacht haben. Und das Geleucht als Orden.
Also das Geleucht muss man jetzt dann erklären. Wir haben auf der Halde Rhein-Preußen. Und wenn man von Duisburger Seite kommt über die A42 auf der linken Seite, das ist das, glaube ich, das größte Geleucht auf der ganzen Welt.
Genau, das ist es. Zurzeit kann man es nicht abends sehen, weil die Beleuchtung repariert wird. Aber wenn man abends da lang fährt, ist der Berg, das ist die alte Rhein-Preußen-Halde, bis oben zum Geleucht rötlich erleuchtet, sieht einfach toll aus. Und wenn man dort oben mal ist, um dann tagsüber sich das mal anzugucken, wenn man dann mit fremden Leuten da oben steht, die nicht aus dieser Region kommen, die sagen, wir wussten gar nicht, dass der Niederrhein so grün ist.
Also ich habe ein besonderes Erlebnis gehabt. Ich bin mit Monika Baumgartner, das ist eine Schauspielerin, die beim Bergdoktor mitspielt, bin ich da oben gewesen. Dann hat der Leuchtturmwärter, sage ich jetzt, Leuchtwärter, der Brand, hat uns dann da oben das erklärt, ausführlich. Und sie sagt, ist fast so schön wie ein Elmer am Wilden Kaiser. Also dieser Blick von da oben, sie hat nicht gedacht, dass wir hier am Niederrhein solche hohen Hügel oder Berge haben.
Ja, wir haben ja viele Berge hier, Asberg-Scherpenberg. Aber unsere Halden sind schon gewaltige Berge und man hat da eine Menge draus gemacht. Ob man die Rhein-Preußen-Halde nimmt oder auch in Padbech oder Norddeutschland, da hat man viele tolle Sachen hingebaut. Da sind Wanderwege. Es ist schon eine tolle Sache. Und diejenigen, die Geocachen machen, sollten sich diese Halden mal genauer angucken. Da sind viele Geocaches versteckt.
Also auch hier der Tipp an die Geocacher.
Die Bergmannssprache birgt so ihre eigenen Begriffe. Dazu ein paar gereimte Zeilen eines unbekannten Verfassers. Gott soll sie schützen, die, die die Leiter eine Fahrte nennen, den Eimer einen Kübel, die Lampe ein Licht, 8 Stunden eine Schicht und die, die der Ochsenfell vor dem Arsch tragen, also das sogenannte Arschleder.
Jetzt kommen wir noch mal zu deiner Sammlung, Dieter Böll. Ich sehe hier kaum noch einen Platz, der frei ist. Also ich habe ein kleines Museum, da hängen meine Fußballschals hängen unter der Decke. Die musste ich aber wieder abmachen. Das wäre die einzige Fläche hier noch. Also wie sagt man?
Hängende.
Also das Hängende, da könnte man noch etwas drunter pappen. Also das hier, was hier alles ist, ist vielfältig und unterschiedlichster Art. Suchst du noch was? Können wir noch einen Aufruf starten? Was brauchst du denn noch? Wo ist ein besonderes Anliegen noch?
Also das, was man für solch ein Museum immer noch sucht, ist natürlich ein Abortkübel. Auf Hochdeutsch ein Scheißkübel. Das ist natürlich das, was man hier noch hinmachen könnte. Kleinigkeiten, für die findet man immer noch Platz hier. Da hinten hinter den Arschledern, also auch Fahrledern, da ist mein Archiv. Das sieht ja nicht schön aus, wenn man so die Ordner sieht. Das also 2 Arschleder im unteren Bereich passen da noch hin. Ja, das Archiv, da ist das, wo man denn mal viel lesen kann. Mein ältestes Exemplar ist eine Abschrift vom Protokoll der Familie Haniel Ende des 18. Jahrhunderts. Und das ist schon eine tolle Sache.
Also schon historisch gesehen. Also ich komme nochmal auf den Abortkübel zurück. Ich würde ihn ja nicht unbedingt hier hinstellen, falls man auf die Idee kommt, drauf zu gehen. Auf Schacht 4 gibt es hier einen, den habe ich ja schon gesehen. Also gut, man kann den Aufruf starten. Ich wünsche dir viel Glück dafür.
Man braucht für den Abortkübel natürlich noch etwas anderes. Eine alte Bildzeitung, die man dann dementsprechend papiertechnisch dahin hängt.
Worauf bist du besonders stolz? Ich habe die Frage schon gestellt, aber es gibt ja, du hast ja gerade gesagt, das mit der Haniel-Geschichte, aber hast du was Besonderes? Ich sehe ein Grubentelefon, das auch einen großen Platz hier einnimmt. Du hast verschiedene Lampenfrösche da oben, die man aufgehängt hat. Da sind alte, das muss man ja auch mal sagen, Rhein-Preußen hat ja auch Tankstellen gehabt, hat ja auch Öl produziert. Das sind ja auch so alte Ölkanister hier. Also da fragt man sich, was macht man damit später?
Also ich bin jetzt 71 Jahre alt und musste jetzt mal so feststellen, dass man ja danach Leben auch regelt. Diese Sammlung wird dann mal dem Bergbaumuseum auf Schacht 4 gehören. Die bekommen das. Und Rhein-Preußen mit Motoröl, wer mal einen Ausflug macht nach Asbach, den Ort Asbach, der fährt an einer Rhein-Preußen-Tankstelle vorbei. Ganz toll. Und wenn man dort mal rangeht und sagt, dürften wir mal ihren Schuppen sehen, der wird dann sagen, also Schacht 4, Friedrich Heinrich, dieses hier, das ist ein Peanuts gegenüber dem, was der alles gesammelt hat. Der hat nämlich insbesondere die Motoröl- und Ölgeschichte festgehalten.
Also ich darf ja hier auch sagen, ich bin darauf hingewiesen worden, bin sogar dahin gefahren, habe mir das angeschaut. Man kam den Hügel runter, mitten im Westerwald. Und dann habe ich gedacht, ich bin in einer ganz anderen Welt. Und genau das ist mir so gegangen, wie du gerade gesagt hast, Dieter Böll. Sowas gibt es, glaube ich, nirgendwo mehr. Also deine Sammlung ist schon sehr, sehr gut hier. Aber was da steht, das habe ich so noch nie und auch nie mehr gesehen. Ne?
Also wir sind da auch, weil wir ja in Königswinter gearbeitet haben, sind nach Asbach gekommen und haben wir diese Tankstelle da gesehen, angehalten. Die sieht so aus, als wenn die nur gerade mal eine Mittagspause machen. Richtig schön gepflegt und ist schon was Tolles.
Thank you.
Wenn zwei ehemalige im Bergbau Beschäftigte in Erinnerungen schwelgen, dann verfallen sie in die Bergmannsprache, in bergmännische Fachausdrücke, wie zum Beispiel Verbandsbombe, eine riesengroße Kiste mit Verbandsmaterial, um Verletzte unter Tage zu versorgen. Dazu gehört auch der sogenannte Schleifkorb, eine Trage mit Kufen, mit dem kranke oder verletzte Kumpel unter Tage transportiert werden konnten. Natürlich darf so etwas in der Sammlung von Dieter Böhl nicht fehlen, wie er Harald Hau verrät.
Du hast gerade gefragt, ob was Besonderes ist. Da stehen drei Verbandsbomben. Wo ich meinen 50. Geburtstag gefeiert habe, was schenkt man in einen alten Sack? Da habe ich einen Zettel gemacht, was ich mir für diese Sammlung noch wünsche oder was ich noch suche. Und da ist was schiefgelaufen. Nämlich drei haben den Zettel sich abgeschrieben. Verbandsbombe. Ich habe drei Verbandsbomben gekriegt, aber alle unterschiedlich in den Jahrzehnten von Alu-Eisen in Kunststoffbereiche. Also das ist schon eine tolle Geschichte.
Jetzt hast du gerade, wie ich dich gefragt habe, in die Richtung von Beate, deiner Frau, gezeigt. Ich dachte schon, du meintest deine Frau. Aber jetzt sehe ich ja, das sind ja wirklich Unikate, die ich so in der Form auch noch nie gesehen habe. Ich wüsste nicht auf Schacht 4 oder Friedrich Heinrich im Lehrstuhl, dass es sowas da gibt. Alle Achtung, muss ich da sagen. Da fragt man noch nicht danach, wo die herkommen.
Die kommen nicht nur von Rheinpreußen, denn durch meine Tätigkeit als Gewerkschaftssekretär habe ich ja zu vielen Bereichen ja Kontakt gehabt und von verschiedenen Bergwerken sind die gekommen. Die Metall und Alu sind ja aussortiert worden, weil sie unter Tage nicht mehr im Einsatz kommen sollten. Dadurch sind die schwarzen Boxen da ja gekommen. Wenn ich von meinen Sammelwut mal erzählt habe, dann kamen immer welche, wir melden uns bei dir. Du kriegst von uns auch noch was. Und so. Dadurch habe ich natürlich auch einiges an Gezeh bekommen und auch andere Sachen, die jetzt mit hier hängen. Und wenn wir über den Trödelmarkt gehen, wird natürlich auch immer geguckt, ob man was günstig ergattern kann. Wir haben zum Beispiel eine Ampel für eine Wettertür. Diese drei groben Korbleuchten haben wir auf dem Trödelmarkt gefunden. Die drei waren teuer, 10 Euro. Und habe ich gesagt, die muss ich haben. Ich hatte aber vergessen, dass das Auto 3 Kilometer entfernt stand. Ich hatte am Straßenrand mit den Lampen hingestellt und habe die dann geholt. Das sind so Sachen, wo man dann ganz stolz drauf ist. Oder wo ich denn die drei Verbandsbomben gekriegt habe, hat ein alter Kumpel, Haki Hasbagen, dann gesagt, wenn du Verbandsbomben hast, brauchst du auch einen Schleifkorb. Also habe ich dann auch noch einen Schleifkorb dazu gekriegt.
Also Dieter Böhl, den Schleifkorb habe ich gerade gesucht. Mein Auge schweifte durch den Bereich hier. Jetzt weiß ich auch, wo der Schleifkorb hängt. Also man muss hier wirklich Folgendes sagen, es ist teilweise schon übervoll. Das Auge erfasst es eigentlich so gar nicht. Und selbst Schalke ist hier vertreten.
Ups, da muss ich jetzt überlegen. Ach so, ja. Früher Firma Schalke gab es eine Firma, die Grubenloks hergestellt hat. Und die drei Typenschilder, die da oben hängen, das sind alles von Rheinpreußen-Loks, die hier auf Rheinpreußen unter Tage waren.
Thank you.
Was ist eigentlich von Rhein-Preußen übergeblieben? Also die Menschen, die mir jetzt noch so geläufig sind, Jürgen Kohl, Helmut Sandrock, ich könnte jetzt noch viele andere aufzählen, die noch aktiv sind, natürlich vom Schacht 4, wo wir den André Thyssen haben. Was ist von Rhein-Preußen jetzt, ich sag mal, übergeblieben, wo man noch Stein auf Stein sieht? Die Türme, die Fördertürme sind alle weg. Wir haben ja eine Eurotech, ein bisschen steht ja noch.
Ja, was von Rhein-Preußen übrig geblieben sind, sind die Menschen. Die Menschen, mit denen man zusammenkommt, es ist immer eine Freude, mit anderen von Rhein-Preußen zusammenzukommen, mit denen zu quatschen. Es macht einfach Spaß. Ich sag mal, das, was von Rhein-Preußen übrig geblieben ist, sind die Menschen und das, was sie miteinander verbunden haben.
Dann würde ich jetzt mal zum Abschluss einfordern, was ist denn so eine Art Lebensmotto für dich? Nachhaltigkeit ist ja das, was wir hier sehen. Nicht zu sagen, wir gehen aus dem Beruf raus und dann ist Ende, wie das ja häufig so geht. Ich will mit niemandem mehr was zu tun haben. Also was bringt das noch und was hast du für ein Lebensmotto? Was kannst du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Also Spaß haben, ist klar. Hello, was sonst?
Ups, das ist schwierig. Die Sachen aufzuarbeiten aus der Vergangenheit und aus Arbeitsmaterial. Zum Beispiel eine Punchip, eine neue Punchip, die macht man komplett nochmal sauber. Und wenn man dann hier ist und macht ein Bergmannsabendessen hier, kommen da die Brötchen und das Brot drauf. Und dann eben aus solchen Sachen eben ja, Sachen zu entwickeln und anderen noch rüberzugeben, wenn wir uns hier unten treffen. Wir haben eine Truppe, drei Pärchen gehabt und die Frauen waren nicht begeistert. Sie haben gesagt, ja, lange bleiben wir nicht. Und auf der Einladung steht immer, es kann eine 7-Stunden-Schicht werden. Die drei Pärchen waren 8,5 Stunden hier. Die Frauen wollten gar nicht wieder weg. Sie haben so einen Spaß gehabt und das ist eigentlich der Grund, warum wir das machen, dass das eben nicht verloren geht. Dass man immer noch darüber redet, was es auf Rhein-Preußen gegeben hat, der Zusammenhalt. Es ist einfach schön. Auch wenn wir jetzt nächste Woche wieder mit den Übertageleuten zusammen sind, ist natürlich traurig. Wir waren mal weit über 40, die sich getroffen haben. Und wir hoffen, dass wir jetzt dieses Mal noch mal um 20 sind. Das ist natürlich auch die traurige Seite bei der Sammelgeschichte, die man hier hat. Man hat auch hier die ein oder anderen Gegenstände, wo man sagt, jo, die habe ich vom Erwin gekriegt oder die habe ich von dem gekriegt. Und den gibt es schon nicht mehr. Aber die Erinnerungen bleiben.
Aber die Dinge gibt's noch, Dieter Böll. Die sind nicht auf den großen Scheiterhaufen der Geschichte gelandet, weil viele Dinge werden auch einfach nur entsorgt.
Ja. Das Teil hier, was hier hängt, das sind Demohemdchen. Da hat der Herr Kohl gesagt, unser ehemaliger Bundeskanzler, wenn die IGBE mit diesen Hemdchen zur Demo kommt nach Bonn, sind die Gespräche beendet. Und von den 10.000 Hemdchen, die wir da haben anfertigen lassen, ist noch eins übrig geblieben, das ist bei der Vernichtung rausgefallen.
Sie müssen jetzt mal kurz sagen, da steht also, Kohl braucht keiner, alle brauchen Kohle, um das mal zu erwähnen. Ja, dann würde ich mal sagen, zum Abschluss, hast du noch irgendwas zu sagen, außer Glück auf?
Ja, Glück auf sagt man gerne. Ich hoffe, dass es in vielen Bereichen Leute, Menschen gibt, die Vergangenheit aufbewahren und weitergeben, damit das nicht alles irgendwo verloren geht.
Danke und Glück auf.
Ich erinnere mich an früher, war ein kleines Kind. Da fragte mich mein Vater, weißt du, was Bergleut sind? Ich sagte nein, was soll das sein? Sah ihn fragend an. Und hörte seinen Worten zu, die ich nie vergessen kann. Wir sind alle auf Kohle geboren. Harte Arbeit Tag für Tag, Freundschaft, Mut und Stolz. Wir sind alle auf Kohle geboren. War nicht immer leicht, sind aufs ganz besonders. Schönen Zeiten sind vorbei, der Kumpel muss nun gehen.
seine letzte Schicht im Schacht, schwarze Fahnen weh. Es bleibt der Gruß, Glück auf, mein Freund, unsere Tradition. Treu und brav, bescheiden sein, wie der Vater, so der Sohn. Wir sind alle auf Kohle geboren. Harte Arbeit Tag für Tag, Freundschaft, Mut und Stolz. Wir sind alle auf Kohle geboren. War nicht immer leicht, sind aufs ganz besondere Grund. In Tränen in den Augen denk ich oft daran, an meines Vaters Worte, die ich nie vergessen kann. Wir sind alle auf Kohle geboren, harte Arbeit Tag für Tag, Freundschaft, Mut und Stolz. Wir sind alle auf Kohle geboren. War nicht immer leicht, sind aufs ganz besondere Grund.
Nachfolgenden Generationen die Zeit des Bergbaus näher zu bringen, das ist nicht nur eine Herzensangelegenheit von Dieter Böhl, der alles aus der Rheinpreußen-Ära sammelt. Auch im Industriedenkmal Schacht 4 in Mörs-Hochstraß findet man in einer Ausstellung und bei Führungen durch die Maschinenhalle die Zeugnisse aus der einst erfolgreichen Steinkohlenförderung. Auch die sogenannte Extraschicht, die nach der Industriekultur einmal jährlich, trägt zur Erinnerungskultur bei und ist äußerst beliebt im Ruhrpott. Die Ruhrtourismus führt dazu Befragungen durch. Stolz sind die Organisatoren Frank Heinrich und André Thyssen und die 80-köpfige Crew auf das diesjährige Ergebnis. Die Extraschicht, die nach der Industriekultur auf Rhein-Preußen Schacht 4 erreichte den Spitzenplatz von insgesamt 35 Spielorten. Ein sensationelles Ergebnis. Ja, und wer noch Dinge aus der Rhein-Preußen-Zeit abzugeben hat, findet bei Dieter Böhl sicher noch einen Platz. Auch der Abbordkübel. Gut zu wissen, dass diese Dinge später einmal auf Schacht 4 die jetzige Ausstellung bereichert werden für nachfolgende Generationen. Glück auf, sagen wir für heute. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
Für 35 Pfennig gab es damals noch einen Liter Benzin. Das Fernsehen war schwarz-weiß, das Gras war immer noch grün. Wir liebten uns noch ohne, weil AIDS da noch ein Fremdwort war. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Die Autos fuhren 100 und die Raserei, die gab's noch nicht. Auf den Straßen spielten Kinder und die Zechen waren noch nicht dicht. Es gab noch keine Euro-Schecks, wir zahlten, was wir brauchten, bar. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es gab nur eine Zukunft ohne Angst und ohne Frust. Kein Ozonloch oder ein Schneesturm mitten im August. Das Leben lag noch vor uns wie eine große Tombola. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es wurde noch gebetet, sonntags war die Kirche voll. In die Schule gingen wir noch gern und ohne Groll. Statt Currywurst, da gab es Maggi-Würfel von Mama. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Der Boss hieß Adenauer und er hatte einen Boccia-Spleen. Und zum Highsein brauchte man kein Kokain. Und Papa heulte Spaß, Silvester, warme Worte für das nächste Jahr. Oh, es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es gab noch eine Zukunft ohne Angst und ohne Frust. Kein Ozonloch oder ein Schneesturm mitten im August. Das Leben lag noch vor uns wie eine große Tombola. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war.
Spaten für ein VW. Tutti Frutti war da noch ein Lied von Elvis P. Yeah, yeah, yeah. Und die Zeiten waren rosig und auch Arbeit war für alle da. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es gab nur eine Zukunft ohne Angst und ohne Frust. Kein Ozonloch oder Schneesturm mitten im August. Das Leben lag noch vor uns wie eine große Tombola. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war.
Bürgerfunk, Lokales bei uns.
You know I miss you when you